Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Mein heutiger Gast ist ein harter Hund. In der gleichnamigen Sendung bei Vox hilft er Jahr für Jahr mit seinen Jungs Tierschutzorganisationen, die dringend Hilfe benötigen. Darüber hinaus war er jetzt mehrere Male an der Front in der Ukraine und hat dort Hunde gerettet. Um all das soll es hier heute gehen. Daher, hallo und herzlich willkommen hier im Podcast und jetzt schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Ralf Seeger. Hi Ralf.
Ja, schönen guten Morgen, Jan.
Ja, guten Morgen ist gut. Wir sitzen hier in deinem Bistro, wir dürfen dich hier besuchen und es ist wirklich für mich ein besonderer Tag. Wir sprechen jetzt seit 30 Minuten und ich habe noch nie so einen Menschen wie dich kennenlernen dürfen.
Ja, ich denke, das liegt auch ein bisschen so in meiner Person. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Die klassische Gesellschaft, unsere Society draußen, wenn ich früher ins Schwimmbad gegangen bin, voll tätowiert. Die Leute haben nicht getraut, ne, mir etwas zu sagen. Aber dann habe ich gehört, da habe ich mich einmal umgedreht, habe gesagt, hör mal, habt ihr ein Problem? War Ruhe. Das hat sich zum Glück alles ein bisschen gewandelt. Ja. Aber ich bin schon immer ein Mann gewesen mit Energie. Ne. Wenn ich irgendwo hinkomme, wenn ich irgendwo spreche oder irgendwas mache, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Das hat auch nichts mit Arroganz zu tun. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja. Und ich würde sagen, ich kann viele Dinge so in mir verkörpern. Und ich glaube, das, was du so fühlst, das fühlen auch andere Menschen. Ja? Und das ist eben das auch, was mich so ausmacht. Warum ich halt auch eben Dinge machen kann, die für andere Menschen ein bisschen schwer sind. Ob jetzt Ukraine mitten in den Krieg und so weiter. Jede Sekunde die Gefahr, dass du da zerfetzt wirst. Normaler Mensch würde sagen, Alter, bist du doof? Würde ich doch nie tun. Ich habe nicht einen Moment darüber nachgedacht. Oder 18 Jahre, mit 18 Jahren bin ich zur Etranger gegangen, ja, zur Fremdligo. Habe dann eine ganze Zeit in Algerien verbracht. Habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Heute sage ich dazu, das war nicht nötig. War auch keine gute Zeit. Ich dachte aber, ein richtiger Kerl braucht das. Ja. Und heute sage ich dann zu den Jungs, geht mal nach Obanje, bevor ihr das macht. Obanje, das ist eine große Krypta. Ne? Das liegt 30 Kilometer überhalb von Marseille und da kann man sich auch ein bisschen die Geschichte angucken. Und dann sieht man auch, was in den 150 Jahren dort passiert ist und wie viele Menschen irgendwo gestorben sind, junge Männer, für was. Und meine Intention ist halt eben, Menschen ein bisschen zu lenken, ein bisschen wach zu machen. Das kann ich nicht, wenn ich 0815 wäre.
Das ist cool, das gefällt mir. Und ja, das trifft ganz gut, was ich gefühlt habe, als wir uns gerade draußen vor deinem Bistro das erste Mal gesehen haben. Du hast schon eine krasse Präsenz und eine krasse Energie. Glaubst du, dass das ist, warum Tiere auch so auf dich reagieren, wie sie auf dich reagieren?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, Jan. Ich bin selber ein Wolf. Und bei Tieren ist es halt eben so. Ich habe nie Probleme in meinem Leben mit dem Tier gehabt. Da waren natürlich schon schwierige Kandidaten darunter, die von Menschen gequält wurden, getreten wurden, geschlagen wurden. Auch sehr aggressiv. Aber bin ich ein paar Stündchen dann, ich würde also nie direkt dann in so einen Auslauf reinmarschieren, weil es sein Territorium. Ich würde einem Aachen auf den Nuss geben, wenn er bei mir auf mein Grundstück kommt, ohne mich zu fragen. Also von daher muss man da alles ein bisschen relativieren. Aber Tiere sind natürlich sensibel, sind empathisch und die fühlen das natürlich auch sofort. Bist du gerade, bist du nicht gerade? Ja? Ich sehe das sehr gut bei meinen Hunden, wenn da so ein Otto, wenn mal einer kommt, sehe ich sofort, was los ist. Ja? Da gucke ich einfach nur, da weiß ich, ja, das passt nicht. Und so bin ich eigentlich auch. Und mir etwas vormachen ist sehr schwierig. Ich erinnere mich da gerade, was du sagst, in meiner Sicherheitsfirma früher, da kamen dann viele Menschen zu mir, die bei mir schaffen wollten, arbeiten wollten an der Tür. Riesenkerle, aufgespritzt, jeden Tag wahrscheinlich Fitnessstudio. Und dann gaben die mir die Hand und dann hielten die Luft an, so. Hallo Ralf, wie geht's? Und dann habe ich erstmal nichts gesagt, habe die einfach nur angeguckt. Und irgendwann wurde die Luft knapp. Da habe ich gesagt, Junge, sei doch so, wie du bist. Ich brauche nichts Aufgeschwemmtes, ich brauche nichts Aufgespritztes. Ich brauche einfach Menschen hier, die vernünftig arbeiten können, die vernünftig strukturiert sind, die einfach auch Erfahrung haben in dem Business, in dem Job. Ja? Ich will hier keine Inzidenten, jeden Abend Schießerei, Schlägerei an der Tür, genau das Gegenteil. Und das funktioniert dann nicht so gut. Und das ist wie im richtigen Leben. Ich glaube, wichtig ist, sei authentisch, sei so, wie du bist. Dann kommt auch eine gute Reflexion, wenn du anders bist und versuchst, etwas zu verkaufen, was du selber nicht repräsentierst, dann wird es eng. Dann wird es auch schwierig, weil der andere merkt das dann ja auch, ja. Und dann reagiert er natürlich auch ein bisschen scheiße, ja. Sei einfach natürlich und vernünftig. Ich glaube, dann ist eine zwischenmenschliche Kommunikation auch ganz gut.
Ja, wir haben es gerade gesehen. Als wir hier reingegangen sind, kam eine Dame vorbei und sie hat sich bedankt, dass du hier bist und hat gesagt, gut zu wissen, dass du jetzt hier drin bist.
Ja, es kennen mich natürlich hier viele Menschen. Man muss natürlich sagen, hier drin war früher, also das letzte Etablissement, eine Shisha-Bar. Okay. Shisha-Bar an sich ist ja nicht schlimm. Aber hier gab es jeden Abend Probleme. Jeden Abend Polizeieinsätze, weil man eben hier nicht nur Shisha, auch andere Sachen erwerben konnte. Und dann bekam natürlich diese Location, kannst du dir vorstellen, Kranenburg, 10.000, 12.000 Einwohner, nicht gerade so einen guten Namen, ja, wo dann die Leute hier gedacht haben, hu, da muss ich mal dran vorbeigehen. Ich habe hier direkt am Anfang erstmal draußen, haben wir schön gegrillt, hier auf der Straße, hier vor dem Laden, waren hunderte Menschen da, um einfach denen mal zu zeigen, wir machen hier was anderes. Und ich finde, wir haben den auch gereinigt hier. Ja. Ich habe Buddhisten hier gehabt, buddhistischen Mönch, ein paar Stück. Die haben mir den ganzen Laden gereinigt wegen der Energie. Das ist wunderbar. Was mir nur ein bisschen fehlt, ist es Personal.
Hey, wir machen hier direkt einen Aufruf. Wenn irgendjemand für dich arbeiten möchte, darf er sich sehr gerne bei dir melden. Ist ein schöner Laden mit wahrscheinlich sehr netten Gästen.
Ja, also das ist ein ganz, ganz schöner Laden hier. Auch gerade im Herzen von Kranenburg. Wunderschönes Städtchen hier am Niederrhein.
Alles vegan hier.
Ja, genau, da wollte ich gerade sagen, das ist eben das Wichtige. Es gibt hier also kein Fleisch, kein Fisch, gar nichts. Es gibt ja auch keinen Alkohol. Das ist mir halt eben ganz wichtig. Also so ein Mensch, wenn er mal Lust hat, hier was zu tun, sollte sich dann auch damit schon identifizieren. Weil da kann man auch gleich mal den Schulterschluss eben machen. Eine ganz interessante Geschichte, wo man jetzt gerade auf Veganismus kommen. Vor 15, 16 Jahren, denke ich mal so gefühlt zurück, habe ich ich bin ja ein Rocker, ja, so, eine Veranstaltung gemacht, waren viele Mopedfahrer da mit Livebands für den Tierschutz. Ich selber habe da schon kein Fleisch mehr gegessen, aber habe gedacht, jo, für die Gäste, komm, war irgendein Kollege, lass den mal grillen. Und dann kommt irgendwann so eine Frau zu mir und sagt zu mir, Ralf, das ist wunderbar, was du hier machst, aber die Geschichte hier mit dem Fleischgrillen ist aber nicht gut. Da musst du erst mal nachdenken, dann sag ich, du, warum, was ist los, meine ich? Weißt du, ich krieg dir erst schlechte Laune, so, dann machst du so was Schönes hier. Oder? Und dann so eine Aussage. Ich muss zugeben, ich habe da lange gebraucht, um das zu verstehen. Heute möchte ich weiß nicht mehr, wer das war, der Frau sagen, danke. Denn wenn man Tierschutz lebt, fängt das damit an, auch mit seinen eigenen Lebensgewohnheiten. Ich kann jetzt nicht sagen, jo, Hund, Katze, die rette ich und abends zu Hause oder mittags esse ich ein Schnitzel, esse ein Schwein, esse ich eine Kuh, eine Ziege, ein Schaf, egal was. Bratwürstchen, Kotelett, geht nicht. Man muss das konsequent machen. Sonst ist das irgendwie auch, finde ich, so eine halbseine Geschichte. Und ich versuche natürlich, die Menschen da auch ein bisschen zu führen, weil ich schon ewig gegen die industrielle Massentierhaltung kämpfe. Wenn man sieht, was die Tiere, gerade Schweine zum Beispiel, mitmachen, habe ich jedes Mal die Pisse in den Augen, wenn ich gerade so Tiere irgendwo raushole. Grausam. Und wenn man sieht, was das für intelligente, wunderbare Tiere sind, ich habe ja selber zu Hause Schweine, schäme ich mich dafür, dass sowas hier passiert in diesem Land. Wenn man überlegt, ein Schweinchen, 112 Tage Lebenszeit. 112 Tage, keine 4 Monate. Muss man sich mal vorstellen. Ja, und die Tiere leben da ja nicht schön. Eingefärbt von einem Stall in den nächsten. Dann kommt mal irgendwann der LKW. dann geht es da mit Hunderten von diesen Tierchen auf den LKW, auch da noch letztendlich eingefärcht, eingesperrt, voller Angst, ab zur Tötungsmaschine. Da glaube ich, ich habe immer so Visionen, wie könnte die Menschheit aussehen in 200 Jahren? Und ich persönlich glaube, dass, wenn es dann die Menschheit noch gibt, viele von denen sagen werden, Mann, was waren das für Bestien? Was haben die überhaupt getan mit unserem Planeten, mit den Tieren? Und ich ertappe mich immer dabei, dass ich denke, Mann, sicherlich meine Arbeit, gerade was das betrifft, jeden Tag ein Kampf für den Sisyphus, den Stein den Berg hoch, wohlwissend, wenn ich oben ankomme, er rollt wieder runter. Aber ist für mich egal. Ich ziehe das Ding durch. Ja? Ich habe früher immer für mich ein Ziel haben müssen. Ich musste Weltmeister werden, ich musste das. Habe ich alles geschafft. Heute lebe ich nur noch im Hier und Jetzt. Sicherlich mache ich mir Gedanken über meine Projekte, über die Tiere, auch was in ein paar Monaten ist. Aber ich habe da nicht mehr diese Zielsetzung zu sagen, ja, ich muss jetzt für mich selber, ne, mein Ego, irgendwas erreichen, nix. Ich funktioniere und ich kämpfe jeden Tag für das Gute. Für die Tiere, für die ganzen Circus Dancers, in denen ich lebe, mit meiner kleinen Familie, mit den Tieren und versuche auch, meine Botschaft, meine Energie ein bisschen in die Welt heraus zu posaunen.
Warum machst du das? Also was ist dein Antrieb?
Ja, das ist auch etwas anders wie bei anderen Menschen. Ich nenne das bei mir Berufung. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Hier den Jesus habe ich nicht einfach hier aus Spaß am Hals. Ja? Wobei ich jetzt sage, man muss ein bisschen differenzieren. Kirche ist eine Geschichte, meine eigene Spiritualität eine andere. Ich habe schon immer im Leben genau gewusst, was für mich wichtig ist, was ich machen sollte, von meiner Seele her, was ich nicht machen sollte. Da ich in meinem früheren Leben immer Krieger gewesen bin, habe ich das natürlich auch mit in dieses Leben mitgebracht und habe hier 30, 40 Jahre, ob auf der Straße, im Ring, im Käfig gekämpft, ohne eigentlich zu wissen, warum. Bis ich das irgendwann mal begriffen habe. Und diese ganze Energie nutze ich ganz gezielt, auch damals schon, ich hatte da nicht so viel Zeit, um mich für die Schwachen, für die Tiere einzusetzen. Egal, wo ich gewesen bin auf der Welt, der erste Weg war immer ins Tierheim. Und ich habe mir auch gesagt, wenn das mal irgendwie vorbei ist, dieses Kapitel, dann mache ich das nur noch. Und genau das habe ich auch getan. Und für mich ist das einfach wichtig. Tiere haben keine Lobby. Tiere kommunizieren, ja, auch in ihrer Sprache. Aber wir wollen es nicht verstehen. Ich verstehe das. Und ich glaube auch, ich bin einfach auserwählt, um das zu tun. Ich hadere auch nicht mit meinem Schicksal. Ja. Es ist sehr schwer, die Last, die ich zu tragen habe. Manchmal gehe ich auch schon in die Knie, aber das ist nicht schlimm. Das ist auch das Leben eines Boxers, nicht nur auszuteilen, sondern einstecken zu können. Und runtergehen in den Ringstaub ist auch nicht schlimm. Wieder aufstehen ist wichtig und weiterzumachen. Und das tue ich jeden Tag. Egal, wie hart die Niederschläge auch sind. Und das ist eben halt wichtig, zu kämpfen. Für das Gute, also für den Tierschutz, für die Tiere sich einzusetzen. Denn leider durch Krieg, Corona, Inflation, Deflation ist der Tierschutz hier in Deutschland, europaweit, wieder so abgestürzt, weil wieder andere Dinge wichtig sind, ja, eine große Relevanz haben, aber nicht die Tiere. Und gerade da komme ich und setze mich dafür ein und mache mich dafür gerade. Und das ist so mein Leben. Und ich persönlich habe eine große Freude an dieser Geschichte. Und auch durch meine Sendung kann ich Millionen Menschen erreichen. Und ich bin mir sicher, dass ich schon mehr wie 1% verändert habe dadurch. Und das ist einfach dann auch eine große Gruppendynamik. Weißt du, der Mensch ist irgendwo in einem Raum, der weiß genau, oh, da gibt's eine Tür. Aber er weiß nicht, wo die Klinke ist. Und dann komme ich. Und manchmal reicht dann so eine kleine Initialzündung. Sagen, guck mal, hey, Jupp, guck doch mal da. Da ist er doch. Das reicht dann schon. Und dann geht er seinen Weg. Und ich glaube, dass ich das schon bei vielen gemacht habe, die vielleicht nicht so extrem sind wie ich, das braucht auch nicht, das kann auch keiner so machen, aber die dann auch etwas Gutes in dieser Welt einfach schaffen. Ist es, finde ich, immer wichtig, im Haufen von Scheiße trotzdem noch irgendwo ein schönes Eiland, eine schöne Insel zu schaffen, auf der einfach die Sonne scheint, auf der einfach die Menschen und Tiere leben können, ohne Angst, ohne Bullshit. Ich weiß, dass ich das alles nicht auf einmal verändern kann und dass es wahrscheinlich noch lange dauert, aber dann ist es eben so. Kämpfen dafür, ohne nachzudenken, das ist, glaube ich, wichtig.
Ist das Tierschutz für dich? Kämpfen ohne nachdenken? Würdest du es so für dich definieren?
Was ich dir gerade sagte, das ist mein emotionaler Bereich. Tierschutz an sich, um gesetzlich etwas zu verändern, um behördlich was zu verändern, ist eben da der emotionale Bereich untergeordnet. Da geht es nur um die kognitiven Geschichten. Ja? Meine Erfahrung, mein Name, wo ich natürlich die Möglichkeit habe, viel zu tun, viel zu erreichen dadurch, weil die Menschen sagen, jo, dann versuchen wir mal eine gute Solution für dies und das Problem zu finden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, diesen Weg auch da bedingungslos zu gehen. Und ich bin auch nicht so ein Typ, der da gerne bereit ist, sich auf irgendwelche Kompromisse einzulassen. Ja? Wenn die fair sind, die Kompromisse, ist es gut. Aber ich witter da sofort. Ist das gerade, ist das nicht gerade? Ja? Und dann sage ich, nee, hör mal, das ist nicht gut. Wir finden jetzt einen vernünftigen Weg und das geht auch. Und ich muss sagen, 90% auch der Behörden, gerade Veterinärämter, sind dann schon kooperativ, arbeiten mit und versuchen dann auch, weil sie das halt merken eben, das ist bei mir nicht aufgesetzt. Ja? Wenn ich sowas mache, und das passiert halt fast jeden Tag, damit voller Intention, dann komme ich nicht so halbherzig und sage, ja, jetzt können wir mal gucken, da irgendwas, finden wir eine Lösung, irgendwas machen wir da. Nee, da muss eine Lösung her. Gerade wenn Tiere gequält werden, nicht artgerecht leben, da muss eine Lösung her. Und nicht erst in 4 Wochen. Und ich finde, die Behörde hat auch den Auftrag, viel besser auch, ja, ich kenne das gleiche Problem, Personalmangel, trotzdem zu gucken. Wir dürfen diesen Auftrag hier nie verlieren, uns ja richtig gerade zu machen, uns auch für die Schwachen einzusetzen. Das, finde ich, ist eine Verpflichtung.
Wie sehr tut dir das jeden Tag weh? Also das berührt dich ja schon, das sehe ich ja.
Ja, aber das, Jan, was du sagst, ist viel zu wenig. Wenn Leute mich ehrlich danach fragen, kriegen sie von mir auch eine Antwort. Meine Seele ist zerrissen, schon ewig. Wenn du diesen Bereich machst, jeden Tag Krankheit, Tod, Leid und in der Dimension, wo wir operieren, gerade natürlich auch die Publizität vom Fernsehen, Medien, ist das natürlich extrem. Das ist dann nicht so eine Geschichte, die da mal eben so peripher passiert. Jeden Tag kriege ich Mails, WhatsApp, wo Tiere leiden, umgebracht worden sind oder schlecht gehalten werden. Ich versuche immer, auch da eine Möglichkeit zu finden. Ich habe eigentlich auch noch nie die Idee gehabt zu sagen, ich müsste jetzt die ganze Welt retten. Dazu bin ich viel zu klein. Aber ich habe auch nie gesagt, nee, ich versuche es nicht. Jeden Tag gebe ich 1000%. Und diese Dinge halt sind sehr schwierig mit sich selber auszumachen. Und ich würde mal sagen, das ist immer dann so eine Gratwanderung auf Messerschneide. Was passiert mit einem selber, mit seinen Gefühlen, mit seiner Seele? Ich kann gut verstehen, wenn Menschen zerbrechen, aufgeben, nicht mehr können oder verrückt werden. Auch das habe ich so oft erlebt. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe zu mir gesagt, da kommt meine Kämpfernatur einfach. Ich werde da nie in die Knie gehen. Nie. Also so, dass ich da nicht mehr hochkomme. Ja. Ich glaube, das ist auch die Qualität meiner Person niemals aufzugeben. Ich habe schon so viele Situationen gehabt in meinem Leben, die extrem gefährlich waren, wo andere nie die Eier gehabt hätten, da nur mal peripher nur zu reden. Ich bin sogar dahin gegangen. Wohl wissend, das kann mein letzter Weg sein. Aber dann ist es eben so. Weißt du, ich glaube, wenn man mal geht von dieser Erde hier, gibt es so zwei Möglichkeiten für mich. Die erste hatte ich dir vorhin gesagt, mit 80, 85 zu sagen, scheiße, habe ich vieles verkehrt gemacht. Oder zu sagen, ich ziehe das Ding durch. Und dann irgendwann mal, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, versuchen. Und das ist ja bei uns jedem die Frage. Es ist ja nicht die Frage, dass wir gehen, sondern wie. Und ich glaube, das ist entscheidend, zu sagen in dem Moment, okay, ich habe nicht alles gut gemacht. Aber kann man nicht. Mensch ist kein Perfektionist, ist auch nicht schlimm. Aber wichtig ist einfach, dass man jeden Tag das Beste gibt. Das ist so meine Überzeugung und danach lebe ich.
Du hast vorhin schon gesagt, dass du in die Ukraine gefahren bist und dass du da an die Front gefahren bist, um dort Tieren zu helfen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gemacht hat. Mit welchem Gefühl sitzt man da im Auto, wenn man da hinfährt?
Da muss ich ein klein bisschen ausholen. Fangen wir an. Ich kriegte ja mit, der Krieg beginnt dort. Dann habe ich auch zum Steve gesagt, ich werde jetzt fahren. Ja, Steve war am Anfang nicht so davon angetan, weil ist ja klar, man fährt ja nicht irgendwo hin dort zu einem Picknick.
Das ist lebensgefährlich.
Ja, genau. Und diese Geschichten haben sich dann aber eigentlich so für mich von selber entwickelt. Dann hat er gesagt, komm, fahr mit. Und dann war unsere erste Fahrt auch dann, wo wir beide gefahren sind, haben uns dann ein paar andere noch angeschlossen, sind zwei, dreimal zusammengefahren. Aber dann haben wir gesagt, wir müssen viel mehr tun. Und dann ging es sofort los, immer an die Front. Also unter Begleitung auch vom Militär, weil sonst kommst du da nicht rein. Uns haben da immer, wir haben gute Freunde bei den Kraken, das ist ein Spezialkommando der ukrainischen Armee. Mit denen sind wir dann immer dahin gefahren. Unter schwerem Beschuss, jedes Mal. Ja, das ist bei mir immer so in meinem Leben gewesen. Da bin ich auch ein bisschen anders. Umso extremer das wird, umso ruhiger werde ich für mich. Ja, also auch die langen Fahrten dahin. Gut, da denke ich über viele Dinge nach, aber nicht über das, was ich da tue. Das ist einfach meine Mission. Und ich habe in den Videos so oft gesagt, wenn daneben uns die Granaten runterkamen, es ist extrem gefährlich. Und wenn man da liegen bleibt, dann ist das auch so. Dann soll es eben so sein. Aber das würde mich niemals davon abhalten, so etwas zu tun. Ich glaube, Mut, den hat man. Den kann man nicht kaufen. Entweder man hat die Eier, sowas zu tun oder nicht. Ja? Und ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Wir sind 20, 21 Mal bis jetzt da gewesen. Wir haben so viele Tausende von Tieren gerettet.
20 bis 21 Mal,
ja, genau,
an der Front.
Ja. Ich glaube, Kilometer, weiß ich nicht, 180, 200.000 Kilometer, die wir abgeschubbt haben in der Zeit in den letzten zwei Jahren. Ja. Ich denke, ungefähr 1.000, 1.500 Tiere da gerettet, viele Menschen da rausgefahren. Aber was noch viel wichtiger ist, Hoffnung. Nehmen wir jetzt mal an, Cherson, Harkov, Bachmut, Krematorsk, egal wo wir waren. Jeden Tag Raketen, jeden Tag zerfetzte Menschen, Tiere. Und dann kommen ein paar Leute, die trotzen der ganzen Geschichte. Die bringen Lebensmittel, die bringen Hundefutter, Kleidung, Rollstühle, was auch immer. Und ich glaube, die Ukraine ist ein hartes Volk. Alte Kosaken, ne? Die kann man nicht mit irgendwas so schnell beeindrucken. Aber ich glaube, das hat, ob Soldaten oder auch Menschen, zu denen wir hingefahren sind, ja, ich glaube, die haben uns den größten Respekt gegeben. Denn ich bin ja nicht gekommen mit meinen Freunden mit einem AK-47 in der Hand oder gepanzertem Fahrzeug. Ja, mein VW-Büsken oder Steve, sein Transporter. Damit sind wir da hingefahren. Also null Schutz. Trotzdem haben wir das gemacht. Es ist manchmal auch sehr eng gewesen. Jetzt letzten Sommer waren wir in Jassiva, das ist also direkt Bachmut. Da sind noch wenige Menschen da gewesen, haben da Futter hingebracht. Ja, und dann wusste ich nicht, wo die da wohnen. Ich habe gesagt, komm rein, Bus, fahren wir hin, bringen euch noch Futter. Nun, dann haben die aber genau an der Peripherie von Jassiwa gelebt, also 2 Kilometer Bachmut, ja, nach Bachmut. Freie Pläne. Und da schrie der Soldat, die leben dort halt immer in den verlassenen Häusern, ja, hier Drohne. Sind wir sofort rausgesprungen aus den Autos, eben gewartet. Kam keine glückliche Weise, damit Volldampf. Ja. Sind wir aber gerade um die Ecke rumgefahren, 4 Drohnen mitgekommen, 4 Raketen. Also Drohnen und direkt 4 Raketen. Das heißt, Leben und Tod ist manchmal da so eng beieinander. Oder wo wir in Krematorsk geschlafen haben, da waren wir auf der Rückfahrt, gerade in Polen, in Krakau im Hotel, schickt mein Freund mir eine Nachricht, 2 richtige, dicke S-300 da reingeblasen, 50 Menschen tot. Das ist halt immer eine Geschichte, ob deine Zeit abgelaufen ist oder nicht. Ja. Aber ich glaube, es ist bei so Geschichten halt wichtig, das zu machen. Und das ist für mich entscheidend, dahin zu fahren. Die Menschen sehen das. Und ich habe immer letztens in so einem Vortrag auch noch mit dem Bürgermeister hier gesagt, es ist wichtig einfach, den Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid nicht vergessen. Was schlimm natürlich gewesen ist, gerade im Norden von Charkow, auf dem Weg nach Belgorod, kommen die Raketen, die Granaten, schießen dann über die Häuser dahin weg, wo noch alte Menschen leben. 80, 90 Jahre, 50 Jahre Kommunismus durchgemacht. Den Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich gesagt, komm, ich kann nur ein paar Brocken ukrainisch. Meine Freunde haben das übersetzt. Tja. Und da, am Anfang hat mich das sehr getroffen, haben die gesagt, Ralf, die größte Hochachtung, was du hier tust. Aber das ist unsere Heimat hier. Wenn wir hier sterben, dann ist das so. Man muss sich ja vorstellen, was das bedeutet. Und das ist ja oftmals so passiert. Wenn jetzt von der Leitstelle meiner Rakete abgeschossen wird, dann geht die halt mal ein bisschen früher runter. So oft, dann sind die Menschen Geschichte. Gibt sie nicht mehr. Die so viel Scheiße im Leben erlebt haben und das alles überlebt haben und in dem Moment dann von so einer Rakete oder Granate zerfetzt werden und das auch wissen. Trotzdem dort bleiben. Dann frage ich mich, reden wir mal über Mut. Reden wir mal über Patriotismus. Was ist hier? Weißt du, und ich versuche dann immer diese Geschichten zu relativieren und dann zu gucken, wenn wir hier über Probleme reden, was haben wir denn hier überhaupt? Sind das Probleme? Ich glaube, meine Denkweise ist schon immer ein bisschen anders gewesen. Aber wenn du dann sowas live on stage da siehst und auch genau weißt, wir fahren weg, sind vielleicht 15, 20 Minuten später in relativer Sicherheit. Diese Menschen gehen in ihren Gemüsegarten, bauen da ihre Kartoffeln an und den ganzen Tag. Wohlwissend, wenn man ein Ding zu früh runterkommt, was oft da passiert ist, gibt sie nicht mehr. Aber muss man sich vorstellen, wie lebt man da? Oder ich weiß noch, wo wir mit dem Spezialkommando da in Buscher, Irpin gewesen sind. Alte Männer, auch 80, 90, die haben kein Wasser, kein Strom, kein nix. Die sahen aus so dreckig. Ja, haben dann irgendwie so ein Loch da gehaust und überall ein paar Meter weiter noch die Sniper, ja, vom Okkupanten. Da denke ich mir, was müssen die ertragen? Also dann bringe ich denen was zu essen, da kommen die paar Tage mit klar. Aber was ist dann? Das sind natürlich Dinge, die schwer sind, auch entscheidend für einen selber zu sagen, ja, du fährst da weg, wohlwissend, dass vielleicht 5 Minuten später bei der nächsten Granate oder Rakete, die geflogen kommt, oder Drohne, was auch immer, der Mensch nicht mehr da ist. Und ich meine, das irgendwo zu verstehen, ist nicht einfach. Oder was wir auch oft gesehen haben, einfach an der Straße, nehmen wir hier ein kleines Seitensträßchen, wo dann schwere Kampfhandlungen waren, wo Menschen gestorben sind. Einfach, mein Opa hat mir das früher erzählt, im Zweiten Weltkrieg. Mit der Hand ein kleines Loch gebuddelt da, die Kameraden, den da reingeschmissen, bisschen Erde drüber, ein Kreuz drauf und fertig. Da liegt dann ein junger Mensch mit 20, 22 Jahren, der Familie hat, Eltern, Schwester, Bruder. Keiner weiß, wo er geblieben ist. Und dann denke ich mir immer, das gilt jetzt nicht für die komplette Menschheit, aber das gilt für die Politiker. Krieg, denke ich mir immer, die haben nichts gelernt in 5000 Jahren. Die haben nichts gelernt. Mit dem Unterschied, dass wir heute natürlich durch die Technologie noch ganz andere Waffensysteme haben wie früher, wo man Massen von Menschen und Tieren inklusive Umwelt mit einmal vernichten kann. Das finde ich persönlich sehr, sehr schlimm. Und wenn man sich das anguckt, die Zerstörung dort, wir haben das oft gesehen, gerade zum Beispiel in Buscha, so eine Stille, nicht mal hier auf dem Friedhof kenne ich das. Also wirklich Totenstille, auch keine Vögel, alles zerfetzt. Ja, ist komisch, ganz komisch, wo ich am Auto rausgesprungen bin, denke ich, was ist das denn? Ja, Totenstille, wirklich, du hast nichts gehört, weil alles mausetot. Dann denke ich mir, was soll das? Auch dieser ganze Hass, der dort gesät wird. Wie soll das mal wieder gut kommen? Also für mich sehr schwierig. Und solche Ereignisse sind dann natürlich schwierig auch für mich, zu sagen, du fährst da weg, du kommst vielleicht noch mal wieder, auch dorthin. Und dann gibt es den Menschen nicht mehr, weil er gestorben ist.
Ich muss kurz überlegen, weil ich noch nie über sowas Großes mit jemandem gesprochen habe. Und einfach nur, um es rund zu machen, so auf was für Tiere trefft ihr da, wenn ihr überhaupt noch welche findet? Wie sind die drauf?
Ja, Ukraine, in der Frontlinie, meistens Katzen und Hunde. Es gibt dort sehr viele Checkpoints. Und die Hunde gerade und Katzen laufen dann zu den Soldaten, weil sie zu essen haben. Und die Soldaten helfen dann, geben denen dann Futter. Dann natürlich auch andere Tiere, die so schwer traumatisiert sind, haben wir auch gehabt. Die kriegst du gar nicht. Das große Problem, was dort ist, ist der ganze Donbass, ist extrem vermint. Kannst dich hier mal auch anhalten, irgendwo 5 Minuten in den Busch reingehen, da und 5 Meter und pinkeln. Bist du tot. Diese Tiere, also Hunde, aber auch die Wildtiere, ist gerade dort ja eine wunderschöne Natur. Gibt's Bären, Wölfe, Elche zum Beispiel auch im Norden. Was passiert mit den Tieren? Die laufen natürlich dann querfeldein, dort auch, wo Minen sind, werden grausam zerfetzt. Und die Tiere, die dann so traumatisiert sind durch das ständige, schwere Feuer dort, der Artillerie oder die Raketen, hast du keine Möglichkeit, die zu kriegen. Die haben so eine fürchterliche Angst. Wir haben zum Beispiel, erinnere mich, eine ganz, ganz schlimme Geschichte in Borodjanka. Wir hatten schon ein paar Fahrten gemacht und dann schrieben mich Leute an, Borodjanka, der Tierarmchef ist abgehauen. Hat einfach zugeschlossen, 1000 Hunde. Dann sind wir gekommen nach Irpin und Buscha, wollten nach Borodjanka. Und dann lernte ich einen Ukrainer kennen, den Alex. Der hatte schon die Evakuierung durchgeführt. Dann sind wir zum Hippodrom gefahren, nach Kiew, weil wir von dort aus auch im Sammelstelle Tiere mitgenommen haben, nach Lviv. Ja, und dann habe ich diese armen Seelen, die dort überlebt haben, gesehen. Schlimm. So fürchterliche Angst, ja. Grausig. Der Alex sagte mir von, ich meine, 700-800 Hunden, 200-300, die dort gerettet wurden. Er war selber da, hat die da rausgeholt. Wir waren ja auf dem Weg, aber er hatte das schon vorher gemacht. Wahnsinnig toller Mensch. Ja, und die anderen alle grausam gestorben. Und so Geschichten sind da sehr häufig passiert. Man muss auch gucken, Ecopark zum Beispiel, nördlich Richtung russische Grenze, in Harkov, alles vom Büffel über Bären, über Tiger, in so einem großen Park. Und da haben wir auch ein paar Tierchen rausgeholt. Aber man muss sagen, da sind viele Tiere und Menschen auch gestorben, weil ständiger Raketenbeschuss. Ja. Also war brutal die Situation dort, unter diesen Bedingungen dann zu arbeiten, Tiere einzufangen oder zu retten. Dafür muss man auch gemacht sein. Ja. Wohl wissend, dass jede Sekunde deine letzte sein kann. Denn es ist nicht so wie bei Münchhausen. Du siehst die Kanonenkugel, wie sie geflogen kommt. Nee. Du hörst nichts, du siehst nichts. Dann ist die Rakete da. Dann bist du tot. Und das ist halt eben ein Riesenproblem dort gewesen. Aber auch da haben wir keine Sekunde drüber nachgedacht. Weil wenn du darüber nachdenkst, dann müsstest du sagen, der logische Menschenverstand, um Gottes Willen, da kann ich doch nicht hingehen. Ich glaube, wichtig ist, einfach machen. Und das haben wir getan. Und durch unsere Hilfe ist da viel passiert. Jetzt muss ich sagen, unterstütze ich auch noch immer gerade meinen Freund Robert und Nasa Orest, die große Tierheime haben, viel Tiere zur Versorgung haben. Ich persönlich glaube, es wird für die Ukraine sehr schwierig werden, die Front noch zu halten. Ich denke, wie man schon jetzt gesehen hat, in vielen Bereichen werden die Frontlinien durchbrochen und immer mehr Territorium wieder erobert. Also das wird alles sehr schwierig, denn ich habe gesehen, so in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, viele von den Menschen, die geflohen sind, sind wieder zurückgekommen. Wenn jetzt zum Beispiel große Angriffe stattfinden, dann sind auch viele Menschen tot. Wenn früher Raketen kamen und da war keiner mehr, konnte nicht viel passieren. Ja. Gebäude zerstört werden oder Straßen oder Häuser, Autos, Fabriken. Aber wenn wieder viele Menschen da sind, ist das Problem natürlich dann, dass dann in so einem Moment richtig viel verreißen kann. Ja. Und das ist dann schon, finde ich, schlimm. Wobei ich glaube, dass dieser Krieg noch lange nicht zu Ende ist.
Jetzt hast du mehrmals gesagt, wir, das sind dann deine Jungs an deiner Seite. Einer sitzt hier, voll schön, auch den durften wir ganz, ganz kurz heute kennenlernen. Was sind diese Jungs für dich?
Ich würde mal sagen, jeder von denen eine besondere Seele und das Herz am richtigen Fleck. Wir sind immer in einer kleinen Gemeinschaft gefahren. Also 4, 5 Männer, ich würde mal sagen, die das Herz am richtigen Fleck haben. Ja, die einfach sagen, egal was da ist, wir fahren dahin und wir helfen dort. Wohlwissend, dass jede Bewegung in diesem Land, egal wo du bist, deine letzte sein kann. Ja. Ich erinnere mich, bei den ersten Fahrten nach Kiew sind wir noch im Konvoi gefahren mit 10, 12 Bussen ungefähr. Dann hatte mir ein Kollege hier in Deutschland, es gibt ja hier Google Maps und Earth, ja, kann man ja zoomen. Nichts war in dem Land los und man konnte uns dann von da aus, dann hat er mir Bilder geschickt, weil wir immer diese Warnleuchten an hatten, was ich nachher auch nicht mehr gemacht habe, konnte man genau sehen, wo wir waren. Da ist natürlich immer das große Problem. Der Okkupant sieht das auch. Und der Offizier vom Dienst, wenn der jetzt sagt, die haben jetzt kein Hundefutter geladen. Übrigens das gute Futter von Mera, ja, wo ich dann auch immer dem Alex und dem Uwe dafür danken, dass die mir so toll geholfen haben. Und auch viele humanitären Sachen, die wir dabei hatten. Wenn der jetzt gesagt hätte, nee, das ist alles nur Camouflage. Die fahren da Waffen oder Munition. Dann würde ich heute nicht mehr sitzen. Also das war zu jeder Zeit, auch heute noch, muss man einfach sagen, Himmelfahrtskommando. Ja. Und dafür muss man auch einfach gemacht sein. Ja. Die Power haben, die Stärke haben, sowas zu tun.
Lass uns zurückkommen hier nach Deutschland zu eurer Sendung, um ein zweites Thema einfach noch anzusprechen und nicht nur dort zu bleiben, auch wenn es große Relevanz hat und ich, ja, ich kann euch nur bewundern dafür, weil meine Grenze wäre da 100-mal überschritten gewesen, um da hinzufahren. Man kennt euch aus dem Fernsehen. Ihr tretet da stark tätowiert auf, bin ich auch, deswegen kann ich das so sagen, in Muskelshirts oder oben ohne und helft Tierheim. Wie ist das entstanden?
was ich vorhin erwähnte, ich habe die Idee schon gehabt, also während meiner aktiven Sportlaufbahn auch als Profi, wenn ich damit mal stoppe, dann fange ich sofort an und mache das richtig professionell und helfe den Tieren, saniere Tierheime, Lebenshöfe, Auffangstationen. Und da war ich damals in Rumänien und dann habe ich den Christian Ehrlich kennengelernt. Also im Vorfeld schon.
Ganz, ganz cooler Typ, ne? Grüße gehen mal raus.
Ja, also Christian Ehrlich und auch mein anderer Freund, der Gerald, sind so ähnlich wie ich. Natürlich ein anderes Leben mitgemacht, aber die gleiche Intensität für die Tiere. Die Liebe, den Willen zu helfen und Gutes zu tun. Und dann haben wir damals in Rumänien ganz, ganz große Projekte gemacht, riesen Tierheime dort gebaut. Und Doppen hat mich immer begleitet. Und irgendwann kamen wir beide auf die Idee, Christian und ich, zu sagen, wollen wir das nicht einfach so mal machen, dass wir versuchen, hier in Deutschland, auch im europäischen Raum, aber das ist immer abhängig. Heute geht es leider nicht im Moment wegen Sponsoren. Es ist nicht zu finanzieren. Zu helfen. Und dann haben wir ein Konzept erstellt, das hat der Christian geschrieben, in Rücksprache mit mir. Das haben wir dann Fuchs vorgestellt. Die haben sofort gesagt, großes Kino. Ja. Und seitdem läuft unsere Sendung halt mit einer Einschaltquote, die besser nicht geht. Ja. Also das ist für mich jetzt nicht das Wichtige daran. Aber es ist halt immer wichtig, damit es weitergeht, muss das halt auch eben sein. Wir haben alle geschlagen, inklusive die Sportschau. Das war immer unser stärkster Gegner, ARD. Selbst die haben wir versägt. Also von daher finde ich, ist das ein sehr gutes Feedback. Und auch das, was wir kreiert haben, was wir geschaffen haben. Ich glaube, das ist ein großes Stück Zeitgeschichte. 2010, ich glaube 11, haben wir mit den harten Hunden begonnen. Jetzt haben wir 24, die neuen Folgen sind schon alle abgesegnet. Ich bin schon gerade Akquise am Machen, habe schon von der Redaktion einiges bekommen. Das muss ich jetzt am Wochenende in Basthorst mal durcharbeiten, da habe ich ein bisschen Zeit, um dann mal zu schauen, wo können wir dieses Jahr wo was machen. Und ich glaube, gerade in dieser heutigen Zeit, wo wir eine sehr desolate Wirtschaft haben, wo Firmen nicht mehr sagen, hey, komm her, mach den Bus mal auf, lad mal alles ein, nimm mal alles mit. Schwer. Es gab mal so Zeiten. Trotzdem bin ich dankbar dafür, dass wir sowas machen können, in so großem Stil. Und wir haben schon unzähligen Lebenshöfen, Wildauffangstationen oder auch natürlich Tierheimen helfen können. Und ich bin froh, dass das dieses Jahr auch wieder möglich ist. Und wir werden dieses Jahr dann auch wieder viel machen. Und dann kann ich wieder sagen, we are back for good.
Erinnerst du dich an deinen emotionalsten Moment in den letzten 13 Jahren in der Sendung?
Jan, schwierig. Schwierig, denn wenn du das in dieser Dimension machst wie ich, hast du fast immer irgendwelche sehr emotionalen Momente, weil ich ein Mensch bin, der Tiere wahnsinnig liebt. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, das war schwächer, das war stärker. Vielleicht mit einem Unterschied. Rumänien haben wir riesen Sachen gebaut, umgesetzt. Und da gab es eine Zeit, da erinnere ich mich noch, da gab es kein Hotelzimmer, nix. Da gab es einen riesen Acker, da stand ich mit dem Romulus davor. Und da haben wir gesagt, hier Timișoara, also eine Peripherie von Timișoara Richtung serbischer Grenze, hier bauen wir Casa Canelui neu auf. Und das haben wir dann auch gemacht. Und mit meinen Freunden habe ich dann dort, war ein Maisfeld, das war dann abgehäckselt, haben wir dort ein Zelt aufgeschlagen, haben dort gepennt. Dann kam, was sehr häufig dort ist, wirklich ein Unwetter par excellence mit sehr starken Blitzeinschlag und es regnet so hart, dass überall ein riesen Wasserpfützen waren und ich war so im Halbschlaf, auf einmal merkte ich so wirklich alle Haare, so ein Ziehen, war richtig gezuckt, war. Ich denke, was war das denn? Ja, Blitz eingehauen, alles nass, ja. Dann habe ich gesagt, jetzt ziehen wir erstmal um ins Auto. Ja, paradeischer Käfig, bisschen so schnell nix. Und dann haben wir auch geguckt, dass wir schnell da was gebaut haben, erstmal da ein bisschen safe zu schlafen. Also das war damals noch wirklich tolle Pionierarbeit, muss man sagen. Ja, da habe ich auch gedacht, ich bin wie Christoph Kolumbus, der Conqueror, 1492 habe ich meinen Fuß dann in ein Land reingesetzt, wo noch nicht so viel passiert war, was Tierschutz da so betroffen hat. Und habe dort auch sehr, sehr viel gemacht. Und ich habe gesehen, in den vielen Jahren danach, viele Organisationen, die sich da stark gemacht haben, die dorthin gegangen sind, dort geholfen haben, großartige Arbeit gemacht haben und noch machen. Und da sehe ich, alles richtig gemacht.
Wo ist deine Grenze? Also wo sagst du da, da geht es auch für dich dann irgendwie nicht mehr weiter?
Das ist auch ein großer Unterschied zwischen mir und anderen Menschen. Es gibt keine Grenze für mich. Weder in meinem Kopf noch emotional. Hätte ich eine Grenze, dann hätte ich viele Dinge gar nicht machen können. Also es ist so ähnlich, ich würde mal sagen, wie so beim Marathonlauf. Ich laufe oder die vielen Kämpfe, die ich bestritten habe. Das ist einfach so, ich nehme den Schlüssel, stecke den Zündschloss und ich starte die Engine, den Motor, der läuft. Und dieser Motor läuft, bis mal irgendwann Ende ist. Aber für mich ein natürliches Ende, ja, durch mein Leben, durch den Tod. Aber Grenze, niemals. Gibt's keine.
Du hast vorhin zu mir gesagt, dass es die Aufgabe der jungen Generation ist, zuzuhören.
Sollten die versuchen.
Das habe ich heute wirklich probiert. Ich danke dir aus tiefstem Herzen für das, was du mit uns geteilt hast oder hier mit mir. Das ist für mich zu keiner Sekunde selbstverständlich gewesen. Und du hast Dinge gesagt, die ich noch nie gehört habe. Und was ich viel wichtiger finde, man oder ich habe dabei gefühlt, was du, glaube ich, gefühlt hast. Vielen Dank für deine Zeit heute. Das ist wirklich nicht selbstverständlich gewesen. Ganz am Ende, weil es jeder Gast immer darf, auch dir gehört jetzt genau in diesem Moment eine Palette mit Futter und du darfst sie an eine Organisation deiner Wahl spenden. Wo geht sie hin?
Da werde ich noch in Ruhe drüber nachdenken.
Reichen wir nach.
Mera ist ja eh eine Firma, ein Geschäft, was mich schon lange immer unterstützt. Und ich muss sagen, da sind die Lampen auch noch nie ausgegangen. Wo andere dann irgendwie ein bisschen geklemmt haben. Ich habe angerufen, der WhatsApp geschrieben, Ralf, komm her, pack voll. Und so ist das, glaube ich, auch wichtig. Denn wenn man helfen will, dann kann es passieren, dass das auch mal ad hoc passieren muss. Wenn ich dann Monate brauche, 1000 E-Mails schreiben muss oder Telefonate führen muss, die Zeit habe ich gar nicht. Das funktioniert nicht. Ich muss Bescheid sagen, hör mal, da ist Hilfe nötig, wir brauchen eine 2 Tonnen Futter. Jo, komm her, fahr rein, lad. Und das ist bei Mera immer so gewesen und alleine deshalb habe ich sehr großen Respekt davor, dass mich diese Firma, diese Menschen, gerade auch der Alex und der Uwe immer unterstützen, aber auch der Senior, der Junior, ich kenne sie alle, tolle Menschen, die eins nie vergessen haben, ihr Herz. Und dafür Dankeschön von meiner Seite.
Cool, Ralf. Vielen, vielen Dank nochmal und dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Dankeschön, Jan.
Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, da sage ich auch Tschüss, ihr Lieben. Und dann mein Leitspruch, we see you back for good.